Halleluja. Lass uns kurz zu Lukas 19 gehen. Lukas 19. Unser Thema ist geistliche Autorität. Ich will heute ein bisschen, diese ist immer sehr gut im Bücher nachpredigen. Das fällt mir schwerer. Ich versuche heute über Autorität im geistlichen Dienst und Autorität über dämonische Mächte was zu sagen. Aber bevor ich da hingehe, lass mich noch drei Worte über Autorität was sagen. Schaut mal, Lukas 19, Vers 11 bis 20. Das ist eins der Bibelabschnitte, über die ich oft gepredigt habe. Während sie aber dies hörten, fügte er noch ein Gleichnis hinzu. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Weil er nahe bei Jerusalem war und sie meinten, dass das Reich Gottes sogleich erscheinen sollte. Er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich in Empfang zu nehmen und wiederzukommen. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Und es geschah, als er zurückkam, nachdem er das Reich empfangen hatte, da sagte er, man solle diese Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu ihm rufen, damit er erfahre, was ein jeder erhandelt habe. Der erste aber kam herbei und sagte, Herr, dein Pfund hat 10 Pfunde hinzugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du ihm gering treu warst, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der zweite kam und sagte, Herr, dein Pfund hat 5 Pfunde eingetragen. Er sprach aber auch zu diesem, und du sei über 5 Städte gesetzt. Was wir hier sehen ist, das Gleichnis von Jesus und das eins möglicherweise, also nicht unbedingt das, aber das Ähnliche, das wir in, soweit ich weiß, in Matthäus finden, was wir oft gehört haben über die Pfunde und dass es darum geht, sozusagen die Talente zu vermehren. Aber was wir hier sehen, ist, dass er 10 seiner Diener sozusagen vor sich hingestellt hat und jedem hat er einen Pfund gegeben. Okay, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, was geistliche Autorität betrifft. Jedem von ihnen hat er einen Pfund gegeben. Okay, es heißt, nur weil du ein Teil im Haus des Herrn bist, nur weil du errettet bist, hast du bereits Autorität empfangen. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. In dem Augenblick, wenn wir Jesus Christus in unser Herz aufgenommen haben, haben wir Autorität empfangen. Jeder von diesen, schaut mal, ich habe noch immer die gleiche Gleichgewichtsstörung. Nein. Jeder von diesen hat in dem Augenblick nur aus dem Grund, weil sie ein Teil des Hauses sind, haben sie etwas bekommen, und zwar Autorität, Verwalterschaft über ein Pfund. Jeder von uns, wenn du Jesus Christus in dein Herz aufnimmst, in dem Augenblick bekommst du Autorität. In dem Augenblick bekommst du Autorität. Autorität, okay? Das Wichtige, aber jetzt schaut mal hier. Jeder fängt mit einer gewissen Autorität an, aber nicht jeder bekommt sofort alle Autorität. Sondern wie sie in Autorität wachsen, ist, indem sie was? Gut verwaltet haben, indem sie treu waren und indem sie es eingesetzt haben. Okay? In dem Augenblick, wo sie das getan haben, kam er zurück und ihre Autorität wurde erhöht. Ihre Autorität wurde ausgeweitet. Und das ist, wie geistliche Autorität funktioniert. Das ist, wie Autorität funktioniert. Jeder von uns, in dem Augenblick, wo wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, haben wir Autorität bekommen, aber nicht, um dort stehen zu bleiben, sondern eine Autorität, um sie zur Multiplikation zu bringen. Jeder von uns. Die Sache ist nur, dass wir verstehen müssen, dass es eine gewisse Überwindung benötigt. Okay? Deswegen, ja, wir wissen alle, die Bibel sagt, dass wir den Sinn Christi haben. Okay, wir haben alle den Sinn Christi. Das heißt, es ist eigentlich unser Stand. Wir haben den Sinn Christi. Aber gleichzeitig steht in Römer 12,2, dass wir umgestaltet werden müssen durch die Verwandlung unseres Sinnes. Das bedeutet, das, was ist, muss jetzt eingesetzt werden, damit es verändert wird. Und so ist es mit Autorität, weil das Ding ist, so wie ich aufgewachsen bin, so wie du aufgewachsen bist, jeder von uns hat gewisse Beschränkungen mit auf den Weg bekommen, ob wir es wollen oder nicht. Jeder von uns. König David, sehr starke Beschränkungen, was sein Leben betrifft, David, König David, war sehr beschränkt, was, was sein ganzes Sein betrifft, rein aus dem, wo er eigentlich herkommt. Wenn wir uns König David anschauen, unheimlich beschränkt. Warum? Schaut mal, er hätte eigentlich nach dem Gesetz gar nicht König sein dürfen. Erstmal das. Warum das? Warum nicht? Weil die Bibel sagt, dass wenn jemand ein Bastard oder jemand, der aus einem unehelichen Verhältnis zur Geburt kommt, er und 10 Generationen nach ihm dürfen nicht in das Haus des Herrn treten. David ist der Urenkel von Peres. Und wisst ihr, wer Peres war? Peres war der Sohn von und seiner Tochter. Das bedeutet, rein vom Gesetz her hätte er nicht mal sein dürfen. Das ist noch schlimmer. Er war der Urenkel von Ruth, die eine Moabiterin war. Und die Bibel sagt, ein Sohn eines Moabiters darf nie in das Haus des Herrn eintreten. Nicht bis zur 10. Generation, sondern auch danach. Um es noch schlimmer zu machen, war David selbst ein uneheliches Kind. Die Bibel sagt in Psalm, er selber über sich, im Psalm 51, Vers 6, sagt, meine Mutter hat mich in Schuld und Sünde zur Welt gebracht. Die Voraussetzungen waren gigantisch. Er und was? Dann kommt hier Samuel und so, wir brauchen einen neuen König, weil die Leute wollen einen neuen König. Er lässt die Brüder, die Halbbrüder, werden vor ihm hingestellt. Einer nach dem anderen, 7 Stück und keiner ist es. Und dann fragt er Jesse im Englischen, wie heißt er im Deutschen? Ha? Isai, fragt er, hey, kann es sein, dass du noch jemanden hast? Ich weiß so, das ganze Dorf weiß es eigentlich. Aber ihn haben wir weggeschoben. Wir haben ihn zu dem Hirten gemacht. Wir haben ihn da hingeschickt, weil ich will ja nicht erinnert werden die ganze Zeit an das, was ich... Aber Gott hat irgendetwas in David gefunden, das ihm ähnlich war. Und zwar sein Herz. Und schaut mal, einer, der so beschränkt war, und so sind wir eigentlich. Egal wie dein Hintergrund war, du hast vielleicht nicht so viel Liebe empfangen wie ich, aber möglicherweise hast du weniger Ablehnung empfangen wie ich. Keine Ahnung. Jeder von uns ist in gewissen Beschränkungen und es fällt uns schwer, in dem Augenblick, wenn wir errettet werden, zu schauen, was für Möglichkeiten Gott mit uns hat. Er hat uns Autorität gegeben und was kann er eigentlich damit machen? Für uns fällt es brutal schwer, weil wir noch immer in diesen eingeschränkten Sachen sind, uns bewegen, was wir denken. Also ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt errettet bin. Aber Gott kann durch dich die Welt verändern. Gott kann durch dich die Welt verändern. Wir dürfen nur nicht anfangen, das zu nehmen, was sie uns gegeben haben und vergraben und denken, oh, weißt du was, Hauptsache, wenn er mich dann irgendwann mal holt, Hauptsache, ich bin dann errettet. Hauptsache, ich habe mein Heil mit Furcht und Zittern bewirkt und komme irgendwie in den Himmel. Das ist nicht das, die Aufgabe, was du machen sollst. Nein, nein, das Potenzial, das in uns so drin ist, er hat uns Talente gegeben, die multipliziert werden müssen. Wie sieht es aus? Keine Ahnung. Ich weiß aber, wenn wir sie anfangen einzusetzen, was Gott damit machen kann. David ist ein gigantisches Beispiel. David, wirklich, von allen Ecken, von allen Seiten, von Mutter, Vater Seite, von allen Seiten, und ist er überhaupt nicht qualifiziert. Und jetzt das Beste, was er ist sogar von den Schaubroten. Und Gott hat Wohlgefallen daran. Es ist verrückt. Alles spricht gegen ihn. Aber weil Gott in ihm etwas gefunden hat, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Wenn wir anfangen, unser Herz zu öffnen, wenn wir anfangen, die Schritte zu gehen, auch wenn sie vielleicht so den Anschein machen, als würde alles auseinanderbrechen. Nein, 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 mach die Schritte. Wenn Gott mit dir ist, dann wird er das, was er dir gegeben hat, multiplizieren. Und so funktioniert geistliche Autorität. So funktioniert Autorität. Du bist berufen. Du bist berufen, kommt Veränderung im Leben anderer, aber nicht nur im Leben anderer, sondern wahrscheinlich in ganzen Systemen zu vollbringen. Das ist für uns so, ja wie? Ja, wie? Als allererstes müssen wir glauben, hey, das ist das, was er gemacht hat. Wir müssen schauen, nicht auf die Schöpfung, nicht auf das, wo wir sind, sondern auf den Schöpfer. Schaut mal, was der Schöpfer über uns sagt. Psalm 139, Vers 14. Ich preise, das ist David, wieder David. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Okay, ich habe euch gerade erklärt, aus welcher Abstammung David stammt. Das ist fast schon ein bisschen naiv, das zu sagen. Als ein Geschöpf aus einer unehelichen Beziehung, von einer Moabiterin, der Urenkel, von Peres aus Inzest entstanden, der Urenkel. Er sagt, ich danke dir Gott, dass ich auf eine wunderbare und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Halleluja. Sag mal, ich danke dir Gott, dass ich auf eine wunderbare, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Okay, jetzt sag das mal über deinen Nachbar, weil das klingt dann mit mehr Glauben. Ich danke dir, Gott, dass mein Nachbar, mein Sitznachbar, auf eine ausgezeichnete, wunderbare Weise gemacht ist. Okay, so, und jetzt sag das nochmal über dich. Diese wird sagen, so wie du es glaubst. Okay, ich danke dir, Gott, dass ich auf eine ausgezeichnete, wunderbare Art und Weise gemacht worden bin. Das ist, wie wir geschaffen worden sind. Das ist das, was Gott über uns denkt. Weißt du was? Ich würde mal behaupten, meine Vorfahren waren besser wie Davids Vorfahren. Aber er selber sagt es über sich. Er selber sagt es über sich, weil die Furcht des Herrn in ihm drin war. Schaut mal, Autorität im geistlichen Dienst. Autorität im geistlichen Dienst. Was bedeutet Autorität im geistlichen Dienst? Und ich werde mich ein bisschen auf Richards Buch beziehen, obwohl es mir schwerfällt. Ich glaube wirklich, dass jeder von uns berufen ist, Autorität im geistlichen Dienst zu haben. Die Sache ist, du kannst nicht genügend Mitarbeiter im Haus des Herrn haben, wie viel wir eigentlich benötigen. Die Bibel sagt das so. Sogar Jesus hat gesagt, dass das Feld reif ist und dass die Arbeit groß ist, aber zu wenig Arbeiter da sind. Ich glaube, dass wir uns entwickeln müssen dorthin in den geistlichen Dienst. Die Frage ist nur, wie wird der geistliche Dienst angesehen? Wir sehen zum Beispiel die Ältestenschaft. Die Bibel sagt, ein Neubekehrter sollte nicht Ältester werden. Okay, das macht Sinn. Das bedeutet, auch da sehen wir, okay, es benötigt eine geistliche Reife, um höhere geistliche Autorität zu erlangen. Okay? Wenn wir sehen, Galater 3, ab Vers 26, glaube ich, und dann bis Galater 4, Vers 8 steht, dass wir alle Söhne Gottes sind. Okay? Aber dann sagt er, und wenn wir Söhne Gottes sind, gehört uns alles. Das ist die höchste Autorität, die man haben kann. Aber dann sagt er, aber solange ein Sohn unmündig ist, solange ist er unter Tutors and Governors, ist er unter Vormundschaft und ist nicht höher wie ein Sklave. Er sagt, du bist ein Sohn, aber dann sagt er, okay, aber pass mal auf, es benötigt geistliche Reife, um in die Sohnschaft hineinzukommen. Okay? Mein Sohn gehört alles. Er hat absolute Autorität. Absolute Autorität, genauso wie ich. Aber solange ich sein Vormund bin, ist es nicht so. Obwohl es ja stimmt. Okay? Aber er entwickelt sich dorthin. Allein durch die DNA, die er in sich hat, weil er mein Sohn ist. Entwickelt. Und darf er Auto fahren? Naja, er durfte schon mit eineinhalb bei mir Auto fahren. Er hat nur gelenkt auf dem Schoß, auf dem Parkplatz, durfte er lenken. Okay, das nicht nachmachen, gibt es eine gute Sendung. Wisst ihr, habe ich schon mal erzählt, wer mir das Autofahren beigebracht hat? Meine Oma hat mir das Autofahren beigebracht, als ich 12 war. Und seitdem ich 14 bin, fahre ich Auto. Okay, ich kann das erzählen, weil das ist alles verjährt. Ich kann mich erinnern, und ich kann mich ganz genau erinnern, als wir meine Oma das Auto fahren beigebracht. Weißt du, meine Oma, sie war so eine Süße. Als sie 40 war, habe ich sie zu Oma gemacht. Okay, dann bin ich zur Welt gekommen. Und meine Oma, die war so klein, okay, und wie sie Auto gefahren ist, jedes Mal beim Anfahren hat das Auto geruckelt, okay, weil sie so kurze Füße, Beine hatte, sie konnte die Kupplung nicht komplett durchdrücken. Und dann sagt sie zu mir, Enkel, komm, jetzt fährst du. Ich so, yeah, endlich und so weiter. 12 Jahre, und das war im Waldgebiet, wo Autos gar nicht fahren dürfen. Und dann bin ich gefahren. Ich habe gedacht, ich bin der Held. Und dann kam so ein Mofa mir entgegen. Und ich habe so Angst bekommen, weil mir erzählt wurde, wenn ich erwischt wird, darf ich bis zum 21. Lebensjahr kein Auto fahren. Ich hatte so Angst. Ich habe das Lenkrad losgelassen. Ich habe alles losgelassen. Ich habe gesagt, Oma! Das Ding ist, sie hat mir versucht, Autorität über etwas zu geben, wofür ich noch nicht reif war. Okay? Wo ich noch nicht reif war. So, vielleicht kein gutes Beispiel, aber passt schon ganz gut, passt schon ganz gut. Genau. Aber so bedeutet es, dass wir Söhne sind. Okay, wir sind als erstes Kinder. Okay, wir müssen sozusagen zur Sohnschaft kommen. Aber vom Grundsatz her sind wir Söhne. So, es benötigt aber gewisse geistliche Reife, um das komplett in Empfang zu nehmen, was er für uns hat. Weil sonst würden wir es kaputt machen. Wenn ich ihm Ben Naftali Sachen geben würde, der würde es kaputt machen. Weil er einfach nicht weiß, weil er den Wert dessen einfach nicht erkennt. Okay, er erkennt den Wert nicht. Zum Beispiel sein Gefühl für das Wert vom Geld ist nicht so gegeben. Aber wisst ihr, für was er einen großen Wert hat, ein Gefühl für Wert hat, ist fürs iPad-Spielen am Wochenende. Das ist ein sehr hoher Wert für ihn. Und deswegen, letzte Woche hat er angefangen, ja, hat er 2 Wochenenden durfte er kein iPad spielen. Ja, da merkst du, wie groß der Wert dafür ist. Okay, das ist wirklich ein sehr großer Wert für ihn. Und so muss er verstehen, okay, dass es einen gewissen Wert gibt in allem, aber bis er die Furcht davor nicht bekommt, ist es schwierig, ihm das zu geben, weil er würde es kaputt machen. Ich habe Cousins, die mit 18 Daimler geleast bekommen haben von ihren Eltern. Der Daimler hat 2-3 Monate gehalten. Genau, du willst deinem Sohn was Gutes tun, aber das Ding ist, wenn er nicht reif genug ist, dann macht es keinen Sinn. Egal wie sehr du ihn liebst, egal wie gern du es ihm geben möchtest. Okay, unser hat jetzt 2 Kaninchen. Shakabamba. Okay. Ich mache den Witz noch ein einziges Mal. Diese ist schon überdrüssig. Also wer Hasenfleisch haben möchte, wie könnte zu uns kommen nachher? Oh Gott! Nein, der musste sein. Zum letzten Mal. Diese, die verdreht schon ihre Augen, wenn ich das mache. Okay, aber als geistliche Autorität, was ist die Reife, die wir verstehen müssen? Als geistliche Autorität müssen wir verstehen, dass geistliche Autorität wächst du durch Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit und nicht durch Egoismus. Es gibt Leute, die gerne einfach aus einer gewissen Ablenkung aus der Vergangenheit in geistliche Autorität hineinkommen, aber es spiegelt es auch wieder. Weil geistliche Autorität, was du in geistlicher Autorität machst, ist, dass du das Königreich vorwärts bringst. Du willst das Königreich vorwärts bringen, aber was du noch machst, du erhebst Leben von anderen. David war ein gigantischer Leiter. Jesus war ein fantastischer Leiter. Aber weil sie nicht Angst hatten um ihren eigenen Ruf, ihr eigenes Leben. Jesus hat gesagt, die gleichen Dinge, die ich tue, werdet ihr alle tun. Und sogar noch größere. Und das ist, was ein guter Leiter macht. Er sieht andere sich sozusagen überspringen und ist happy darüber. David ist ein gigantisches Beispiel. Ihr wisst ja, David hat einen Löwen getötet und einen Bären. Okay? Aber ihr seht, dass einer von den Davids Helden, er hat einen Löwen getötet in einer Grube an einem verschneiten Tag. Das ist ein größeres Werk. Ihr seht, dass David von 200 Philistern hat er die Vorhäute gebracht, was sowieso sehr interessant ist. Aber einer von seinen Männern hat allein mit einem Speer 800 besiegt. Größeres Werk. Und wenn ihr schaut, wo die alle herkommen, als sie zu David ankamen, 400 von ihnen, sie waren alle in Depression, verschuldet und abgelehnt von der Gesellschaft. Fantastische Voraussetzungen. Aber das, was sie hatten, wurde in ihnen vermehrt und sie sind zu den Helden Davids geworden. Sie sind zu denjenigen geworden, die das Land geleitet haben. Eins der größten Königreiche, das die Welt jemals gesehen hat. Wenn sie es können, können wir es auch. Wenn sie dazu berufen waren, sind wir es auch. Es ist mehr Potenzial in uns drin, als wir denken. Es ist mehr Potenzial. Warum? Weil wir auf eine wunderbare und hervorragende Art und Weise gemacht sind. Ein geistlicher Leiter erhebt Leben von anderen. Ein geistlicher Leiter bringt das Königreich vorwärts. Und ein geistlicher Leiter hat keine Angst, wenn sich Umstände verändern. Du hast keine Angst, wenn sich Umstände verändern. Du hast keine Angst, wenn sich Umstände verändern. Und oft ist es so, dass Leute die Sicherheit an dem suchen, was sie kennen. Okay, die sagen, das läuft doch, wieso soll man was verändern? Aber wenn es dann nicht mehr läuft und man es dann erst verändert, dann ist es eigentlich zu spät. Deswegen haben die Pharisäer Jesus nicht gemocht. Weil Jesus wollte verändern. Aber für sie lief es doch. Für sie lief es doch. Es passt doch. Wir sind gerade im Frieden. Sogar mit den Römern. Irgendwie haben wir das hinbekommen. Und mit dem Geld, für uns passt es. Und hier kommt Jesus und will Veränderung bringen. Und ihnen geht es nicht mehr darum, was das Königreich will, sondern was bequem ist. Richtig. Was bequem ist. Deswegen ist Bestimmung größer wie Spaß. Die Bestimmung ist größer wie Spaß, weil die Bestimmung macht Spaß, aber nicht immer. Das nächste, schaut mal. Falsche Autorität, sagt Richard, ist nutzlos. Im schlimmsten Fall kann sie andere sogar ernsthaft verwunden. Lass uns mal über Religion reden, was er über Religion sagt. Religion ist wie gefälschte Autorität. Es hat den Anschein von Autorität, aber es ist leblos. Religion ist sehr schwierig zu verändern. Wenn Religion sich einmal festgesetzt hat, ist es brutal. Menschen sterben für Religion. Menschen töten für Religion. Es ist verrückt, was für Religion und Tradition alles gemacht wird. Was Tradition für ein Anker, was für eine Wurzel es hat, um die rauszureißen, ist krass. Jesus musste es erleben mit den Pharisäern und Sadduzäern. Dass Religion so eine Wurzel hat, dass es sogar schwierig ist. Wisst ihr, das war eigentlich eine einfache Sache für die. Eigentlich eine einfache Sache für die, zu wissen, dass Jesus höchstwahrscheinlich der Messias ist. Und wenn es nicht Jesus war, war es eigentlich eine einfache Sache für sie zu wissen, dass in der Zeit der Messias kommt. Weil es war ganz einfach, die Jahrwochen von Daniel zu zählen und es war die Jahrwoche. Das war die Zeit, wo der Messias kommt. Aber sie hatten ein Problem damit. Weil Messias bringt das System durcheinander und die Wurzel der Religion wird ausgerissen. Warum? Religion ist etwas von Menschen gemachtes. Aber das lebendige Beziehung mit Gott, das ist Glaube. Und das ist ein großer Unterschied. Und Autorität kommt nicht durch Religion, Autorität kommt durch die Beziehung mit Jesus. Amen. Wahre geistliche Autorität hingegen entsteht aus Beziehung, also der tatsächlichen persönlichen Verbindung. Schaut mal, was noch wichtig ist. Das, was Religion oft auch macht, ist, Religion will uns eigentlich aus geistlicher Autorität den Wachstum in geistlicher Autorität eigentlich aufhalten. Religion sagt zum Beispiel, ja, wir müssen alles prüfen und das Gute behalten. Und das ist richtig. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Aber wenn ich von mir bedenke, dass ich der Einzige bin, der die Wahrheit kennt. Heute 16 Jahre im geistlichen Dienst bin ich schlauer als jemals zuvor. Früher habe ich gedacht, ich weiß alles und ich kann alles unterscheiden. Was mir passt und was mir nicht passt. Heute bin ich wesentlich gnädiger. Wesentlich gnädiger. Weil ich nicht weiß, ob ich möglicherweise eine größere Offenbarung, wenn jemand eine andere Meinung hat wie ich, bin ich wesentlich gnädiger, wie ich es früher war. Okay, und ich habe noch immer kein graues Haar. Ein bisschen hier, so ein paar. Aber das Wichtige ist, dass wir verstehen, dass wir Leute brauchen. Jesus, schaut mal, was Jesus gesagt hat. Johannes 5, Vers 30 bis 33. Ich kann nichts von mir selbst tun. So wie ich höre, richte ich und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Okay, das ist schön. Jeder von uns will das, okay? Amen. Aber schaut mal, die nächsten Verse, die sind sowas von einprägend, dass ich selten gehört habe, dass jemand darüber gesprochen hat. Wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Und die meisten lesen es, sagen, ja, macht Sinn, aber der Vater hat ja von ihm gezeugt. Jesus redet hier nicht vom Vater. Jesus redet hier von den Menschen. Und was Jesus hier meint, wenn ich von mir selbst zeuge, aber auf der Erde ist niemand, der von mir ebenso zeugt, dann ist mein Zeugnis, Jesus selbst, der Gott ist, sagt es, dann ist mein Zeugnis nicht wahr. Und schaut mal, und dann sagt er, ein anderer ist es, der von mir zeugt, und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Sogar Jesus selbst sagt, ich habe jemanden benötigt hier auf der Erde, der mir das bestätigt, in das ich wandle. Ansonsten wäre mein Zeugnis nicht wahr. Wie viel mehr wir brauchen uns? Wie viel mehr die Christen brauchen andere Christen? Wie viel mehr? Wir brauchen uns gegenseitig. Und deswegen ist es wichtig, dass wir verstehen, wenn wir uns gegenseitig nicht haben, wenn wir uns nie entschuldigen müssen. Weißt du, irgendwann mal, jedes Mal Gott Entschuldigung zu sagen für Sünden, das fällt uns irgendwann mal leicht. Aber dieses hier, wenn ich denke, ich habe Recht und ich habe dich verletzt, dass ich mich trotzdem entschuldige, obwohl ich denke, ich habe Recht, das ist etwas, was schwierig ist. Aber Vergebung und Bitterkeit rausreißen und all diese Sachen, was mit täglichem Leben zu tun hat, die uns in geistliche Reife bringen, damit wir geistliche Autorität bekommen, funktioniert nur, wenn wir Gemeinschaft untereinander haben. Weil dann, sagt die Bibel, wandeln wir im Licht. Wenn ich denke, deswegen ist meine vollste Überzeugung, wenn ich große Entscheidungen in meinem Leben treffe, treffe ich sie nie alleine. Das macht die Ise. Gott sei Dank mussten wir in unserem Leben noch nie große Entscheidungen treffen. Nee, das war ein Spaß. Das war ein Spaß. Aber wenn wir in unserem Leben große Entscheidungen treffen, dann nehmen wir Leute in unser Leben und fragen, hey, wie sieht's aus, was seht ihr dabei? Sogar beim Autokauf haben wir das gemacht. Das klingt für die meisten vielleicht komisch, aber für uns ist es wichtig, hey, als Repräsentanten einer christlichen Gemeinde ist es wichtig, was für ein Erscheinungsbild wir nach außen haben und möglicherweise sind wir verblendet und deswegen haben wir Leute um uns geschaut und gefragt, hey, wir haben diese Option, diese Option, diese Option, was denkt ihr, welches Auto sollen wir kaufen? Und sie haben gesagt, hey, wir sehen das und das und was haben wir gemacht? Genau das. Mein Herz hängt da nicht dran. Wenn wir größere Einsätze im Gebet machen und so weiter, ist es mir wichtig, dass wir eine Abdeckung und einen Rückhalt haben von Leuten, die in unser Leben sprechen. Weil es kann sein, dass wir ein bisschen verblendet werden, weil dann wird es sektierisch. Wenn wir denken, dass wir alles wissen, und der predigt von vorne. Am Anfang war ich immer, weißt du was, naja, ich prüfe mal, das Gute behalte ich, ja, das ist gut, das ist gut. Dann bist du beim Papsttum. Und gegen das sind wir ja eigentlich. Wenn wir denken, dass jeder Einzelne von uns alles im unterscheiden kann, dann sind wir verblendet und in einem religiösen Geist. Und das hält uns davon ab, geistlich zu reifen und in geistliche Autorität zu kommen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Geschwister haben, aber auch die Herzenshaltung, dass man uns was sagen darf. Früher mir was sagen. Ich konnte es gar nicht verstehen, dass die Leute ein Problem hatten, mir was zu sagen. Ja, weil ich war so netter, weißt du, ich meine so. Aber ich musste selbst dahin kommen, dass es mein Problem ist, dass Leute ein Problem haben, mir was zu sagen. Warum? Weil das, was von mir rüberkam, hat die Leute sozusagen verängstigt, mir irgendetwas in mein Leben zu sprechen. Dass Leute sozusagen, was weiß ich, eine Stunde gebetet haben, bevor sie mir was sagen konnten, weil sie sich vorbereiten mussten. Ich finde das krass. Und das ist nicht deine ihr Problem, das war mein Problem. Mir ist gerade gekommen, ich wurde schon lange nicht korrigiert. Schaut mal, ein paar Punkte, um den religiösen Geist zu erkennen. Die finde ich richtig cool. Nimmt für alles die Anerkennung. Benutzt andere Personen, um sein persönliches Ziel zu erreichen. Und das ist, ich weiß nicht, auf welcher Seite im Buch, das sind die Punkte aus dem Buch. Hat Schwierigkeiten, sich zu entschuldigen. Das ist für mich zum Beispiel, das habe ich auch zum Beispiel auch bei der Wahl zum amerikanischen Präsidenten gesagt. Ich sage, interessanterweise, egal was du von Trump denkst, aber dieser Mann hat sich zweimal entschuldigt. Ich habe es gehört. Und die Clinton? Immer Ausrede nach Ausrede nach Ausrede und am besten nichts darüber sagen, in der Hoffnung, dass es irgendwann mal komplett verschwimmt. Entschuldigung zu sagen, ist Charakter. Es ist wichtig. Und wenn sich jemand nicht entschuldigt, dann würde ich dem nicht vertrauen. Genau. Benutzt Informationen anderer, um selbst geistlicher dazustehen. Das ist, was ich oft von geistlichen Leitern mitbekomme. Hey, deine Offenbarung, ich nehme die, aber ich werde nicht sagen, dass sie von dir ist. Ist alles okay. Ist auf charmante Weise verführerisch. Mag nicht, wenn jemand mit ihm oder ihr nicht übereinstimmt. Kritisiert andere hinter ihrem Rücken. Übertreibt regelmäßig. Wir Kroaten kennen das nicht. Handelt aus Überlegenheit heraus. Spricht ständig von sich selbst. Vergeistlicht jede Situation. Rebelliert und weigert sich, sich wahrer geistlicher Autorität unterzuordnen. Drängt gern. Handelt geheimnisvoll und mystisch. Sät Samen der Uneinigkeit und des Streits. Muss im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Da muss ich noch arbeiten. Ist bemüht, andere zum Problem zu machen. Hält Anerkennung für andere zurück und sorgt dadurch dafür, dass diese sich Gedanken darüber machen, ob sie gut genug sind. Der Satz hätte von mir sein können. Setzt Selbstmitleid ein, um zu bekommen, was er möchte. Behandelt diejenigen mit Kälte, die nicht in Übereinstimmung sind und zwingt sie, sich unterzuordnen. Übertreibt und dramatisiert Situationen. Okay. Das war nicht für uns Männer. Spaß. Okay, hey, das sind alles Späße, okay? Und wenn ihr denkt, hey, irgendwie, das ist nicht richtig, dann tun wir es meiner OP zuordnen. Nützt die tiefen emotionalen Verletzungen anderer, um zu manipulieren, indem er eine starke Seelenbindung zu der Person aufbaut. Legt anderen Personen Worte in den Mund. Liebt es, selbst Titel zu bekommen und andere zu kennzeichnen. Hat eine rachsüchtige Haltung. Okay, das Ding ist, wenn wir solche Sachen lesen, ist, auf jeden Fall haben wir in unserem Alltag zum Teil auch Probleme damit, okay? Das bedeutet jetzt nicht, dass du gebunden bist von einem religiösen Geist, okay? Aber das sind einfach gute Anzeichen oder Kennzeichen dafür, um einfach mal ein bisschen zu prüfen, genau. Und nur weil jemand einmal übertreibt, heißt es nicht, das ist es. Sondern wenn du jemanden lange kennst und merkst, hey, das ist echt ein Thema bei ihm, das ist dann was anderes. Genau, aber nur weil jemand möglicherweise einmal übertreibt oder sowas, genau, wisst ihr was, wenn man viel redet, da kommen auch ab und zu mal viel raus. Na? Anyways, genau. Aber das ist wichtig, gerade was geistliche Autorität betrifft, dass wir einfach einen Standard haben, dass wir einen Standard haben. Und geistliche Reife ist unheimlich wichtig für geistliche Autorität. Aber lasst uns zum nächsten übergehen, und zwar zu dämonischen Mächten, Autorität über dämonische Systeme. Da benutzt der Richard dieses Gleichnis, beziehungsweise die Geschichte von Jesus, wo Jesus nach, wie nennt man die Stadt, Gerasena kommt. Und wo er den Gerasena heilt, beziehungsweise wo er die Dämonen, die Legion der Dämonen aus dem Gerasena austreibt. Und was dann passiert? Diese Dämonen oder diese Legion kommt zu Jesus und sagt: Jesus, Sohn Gottes, es ist doch noch nicht unsere Zeit, was weiß ich. Und sie sagt: Lass uns in die Schweine eingehen. Und was lässt sie zu? Jesus sagt: Okay, macht's. Die Dämonen gehen in die Schweine werden verrückt, genau, und stürzen sich den Felsen runter und sind tot. Okay? So, was Richard sagt, ist so, und das ist das Interessante, dass die Gerasener damals zu Jesus gesagt haben, als sie das gesehen haben, haben sie nicht gesagt: Boah, was für eine Autorität, sondern sie haben gesagt: Jesus, lass uns in Frieden, geh mal du weiter. Das finde ich krass. Sehen hier ein Riesenwunder. Ein Riesenwunder sehen sie hier. Aber sagen zu Jesus: Jesus, weißt du was, geh du weiter. Und Richard sagt, weil ihr Wirtschaftssystem gerade ins Wanken kam. Die Gerasener haben die Schweinezucht als ihr Standbein in der Wirtschaft benutzt. Und hier ihre Wirtschaft und ihr Geld wurde ins Wanken gebracht. Und sie haben mehr sich daran gehängt als an die Freisetzung von Menschen. Und deswegen haben sie gesagt: Jesus, wir haben ein System, das funktioniert für uns. Lass die Menschen. Das System ist wichtig. Nicht die Menschen, sondern das System ist wichtig. Geh du weiter. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Dass Leute heutzutage Systeme mehr schätzen als Menschen. Nehmt unser Wirtschaftssystem. Nehmt unser Familiensystem. Nimmt das System in der Politik, nimmt es in der Bildung, dass auch bei der Bildung sozusagen Gott rausgenommen wird und irgendwelches Zeug uns angefangen wird zu lernen. Und ich sage nicht, alles ist schlecht, nur die Entwicklung. Es ist immer sehr gefährlich, wenn Gott ausgestoßen wird und sagt: Ja, Gott, weißt, wir geben dir eine Stunde in der Woche im Religionsunterricht. Und in der Stunde reden wir dann über Buddhismus, Hinduismus und irgendwelche Kulte. Und die Gerasener hatten ihr System und das System wollten sie behalten, aber Jesus wollten sie nicht da haben. Und so ist es heute noch. Wenn Jesus irgendwo reinkommt, werden Systeme erschüttert. Systeme werden erschüttert. Wenn unser Bildungssystem unseren Kindern beibringt, dass es keinen Gott gibt und die Arbeit christlicher Eltern, die sich bemühen, gute Moral und gottgefälligen Charakter in ihre Kinder hineinzulegen, untergräbt. Das ist ein dämonisches System. Wenn unser Staat sagt, wir werden eure Kinder erziehen und nicht die Eltern, das ist ein dämonisches System. Unterhaltungssystem, den sündigen Lebensstil zur Schau stellt und biblische Werte offenkundig verspottet, das ist ein dämonisches System. Rechtssystem darauf ausgerichtet ist, jede Verbindung zu Gott und den gottesfürchtigen Grundprinzipien unseres Landes zu beseitigen. Gesetzgebung, Abtreibung oder für Partner gleichen Geschlechts eine Eheverbindung befürwortet. Bankensystem, die Massen versklavt und nur ein paar wenige Privilegierte profitieren lässt. Herrschaftssysteme voller Gier und Korruption sind, was zu Armut, Mord und Völkermord führt. All diese Sachen, das sind Systeme, die verändert werden müssen. Und wer verändert solche Systeme? Es ist Jesus. Und er hat uns auf eine wunderbare und ausgezeichnete Art geschaffen. Er hat in uns etwas hineingelegt, das multipliziert wird, wo wir berufen sind, Systeme zu verändern. Heißt es, dass du und ich möglicherweise die kompletten Systeme verändern werden in 5 Jahren? Nein, aber möglicherweise sind wir der Startschuss dazu, dass unsere Enkel und die Systeme verändern und hier dieses Land verändert. Wisst ihr was? Wenn wir einen Startschuss bringen und in 50 Jahren wird Abtreibung bei uns sozusagen, wird die Legalisierung von Abtreibung sozusagen abgeschafft, dann haben wir gewonnen. Wenn wir irgendetwas starten, wo möglicherweise das Gebet in 70 Jahren wieder in die Schule zurückkommt, dann haben wir gewonnen. Wenn wir anfangen, etwas zu starten, wo das Bankensystem und das Wirtschaftssystem sich so verändert, dass es den Menschen dient in 80 Jahren, dann haben wir gewonnen. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen es starten. Schaut mal, noch 6 Minuten. Ich will noch eine kurze Sache. Jesaja 14. Jesaja 14, 12 bis 14. Und zwar, das ist die Bibelstelle von den 5 Ich-Wills Satans oder Luzifers. Der sozusagen der Chef von dem ganzen dämonischen System ist. Über ihn steht hier, ab Vers 12, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Stern Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen, auf Wolkenhöhen dem Höchsten mich gleich machen. Auf einmal ist in ihm etwas aufgestiegen. Dass er in Rebellion kam, dass er sich nicht wertgeschätzt gefühlt hat und auf einmal den Eindruck hatte, das, was er von Gott bekam, ist nicht genug, also muss er für sich selber anfangen, etwas zu scheffeln. Und was hebräische Gelehrte oft sagen, ist, dass Satan bzw. Luzifer einer der Cherubim war, die sich sozusagen über der Bundeslade gebeugt haben. Und wenn ihr versteht, was die Bundeslade ist, als der Hohepriester vor Gott trat, hat er Offenbarung bekommen. Warum? Offenbarung, wie man das Volk leitet. Offenbarung, um Entscheidungen weise zu treffen. So, das heißt, Gott hat dadurch sozusagen Offenbarung gegeben. So, er war der Erste, der mitbekommen hat, was Gott eigentlich vorhat. So, was er gesehen hat, ist, Gott will einen Menschen schaffen, der höher ist wie Engel, der höher ist wie ich. Und auf einmal steigt in ihm etwas hoch und er denkt, okay, jetzt muss ich für mich selber kämpfen. Schaut euch die Antworten von Gott an, das ist meine Überzeugung. Satan sagt, ich will zum Himmel aufsteigen. Warum? Möglicherweise, weil er Epheser 2,6 gelesen hat, er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Möglicherweise ist in ihm etwas aufgestiegen, wo er gedacht hat, was, der Mensch soll das bekommen? Was ist mit mir? Und dann hat er sich gesagt, okay, nein, ich will zum Himmel aufsteigen. Weil Gott gesagt hat, der Mensch wird mit mir am Himmel sitzen. Und dann das Nächste, ich will meinen Thron hoch über den Sternen Gottes aufrichten, was etwas mit dem Richten zu tun hat. 1. Korinther 6,3, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr über Alltägliches? Wir werden über Engel richten. Das ist das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt sogar, dass wir die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten, den Engelswesen, was? Offenbaren. Lass mich eine Sache sagen. Wisst ihr, was wichtiger ist, als Engel zu sehen? Wichtiger als das, dass wir Engel sehen, ist es, dass Engel uns sehen. Und zwar als Söhne Gottes. Wichtiger als, dass wir Engelserscheinungen haben, ist es, dass die Engel uns sehen, dass wir in dem wandeln, wozu Christus uns berufen hat. Es ist wesentlich wichtiger, dass sie uns sehen, weil die ganze Schöpfung ist in Geburtswehen und wartet darauf, auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Sie wartet darauf, dass wir endlich in die geistige Reife kommen, wo Gott uns was übergeben kann und die ganze Schöpfung verändert wird. Warum? Weil das Systeme sind, die verändert werden und das funktioniert nur durch uns, durch Christen als Söhne Gottes, dass sie endlich in ihre Reife hineinkommen. Und wichtiger als, dass wir Engelserscheinungen haben, wichtiger als, dass wir Engel sehen, ist, dass die Engel uns sehen. Ich will mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Und der Norden steht für Herrschaft, weil das oben ist. Er wollte Herrschaft, weil das, was er bekommen hat, war ihm nicht genug. Aber möglicherweise ist in ihm Eifersucht aufgestiegen, weil er Offenbarung 3,21 mitbekommen hat. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Und dann sagt er, ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen. Und Wolkenhöhen sprechen von der Herrlichkeit Gottes. Möglicherweise war er so eifersüchtig, weil er Johannes 17,22 gesehen hat. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Und dann das Letzte, ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen. Möglicherweise hat er 1. Johannes 4, 17 mitbekommen. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeiten haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Und er hat gesehen, und er hat es nicht verstanden. Er hat es nicht verstanden, dass nur weil der Mensch geschaffen wird, dass Gottes Liebe so überwältigend ist und unerschöpflich, dass das alles, was er gehabt hat, ihm nicht weggenommen hat. Weil Gott unerschöpflich ist, kann er in einem Maß ausgießen, dass von ihm nichts weggenommen wird und andere trotzdem noch mehr bekommen. Und er hat es nicht verstanden und in ihm ist etwas aufgestiegen, ein System, was wir heute noch auf der Erde sehen, die Auswirkungen dieses Systems. Und deswegen ist es wichtiger, als dass wir Engelswesen sehen, dass wir beten, dass wir Engel sehen, dass wir beten, dass wir, was weiß ich, irgendwelche sagen. Nein, es ist viel wichtiger, dass Engel uns sehen. Weil wir sind diejenigen, die mannigfaltige Weisheit Gottes den Engeln offenbaren. Sie warten nur darauf. Ich weiß, ich hab nichts, wenn Menschen Engel sehen. Ich habe auch nichts dagegen, wenn Menschen Bücher darüber schreiben. Aber es ist wichtiger. Das Ding ist, wenn wir unseren Fokus darauf richten, ständig irgendwelche Engel und irgendwas Übernatürliches zu sehen, dann wird unser Fokus von dem weggezogen, was eigentlich wichtig ist. Und das ist, dass die Engel uns sehen. Dass die Engel uns sehen in dem, zu was wir eigentlich berufen sind. Wir sind berufen zur Sohnschaft. Die Bibel sagt, wenn er uns Jesus Christus gegeben hat, wie will er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Er hat in uns etwas hineingelegt. Wenn wir es zur Multiplikation bringen, werden wir Systeme verändern. Möglicherweise denkst du, wer bin ich? Schau dir die Depressiven und die Verschuldeten und die Kaputten, die sich um David geschart haben. Aber David hat in sich hineingelegt, weil er eine Beziehung mit Gott hatte, weil er etwas von Gott erlebt hat, weil Gott sein Herz berührt hat, weil Gott in ihm das Herz nach seinesgleichen hineingelegt hat. Und dieses Herz hat er den Leuten, die sich um ihn geschart haben, ausgegossen. Und das hat in ihnen etwas bewirkt, dass sie zu den Helden Davids geworden sind, dass sie Dinge getan haben, Zeichen und Wunder im Natürlichen, die eigentlich nur ein übernatürlicher Gott durch sie wirken kann. Schaut mal, wie sie geworden sind. Wenn sie es konnten, dann können wir es auch. Und wir danken Gott, dass er uns auf eine wunderbare und vorzügliche, erstaunliche Art und Weise gemacht hat. Schau die nächste Woche, schau in den Spiegel und das ist dein Bibelvers. Das ist dein Bibelvers für die nächste Woche. Du bist auf eine wunderbare und vorzügliche Art und Weise gemacht. Aber nicht einfach nur wie eine Blume, die im Frühling blüht und im Sommer verdorrt. Nein, wie ein Kind, das zu einem Sohn wird und Herrschaft ausübt und sein Königreich ausbreitet. Amen. Halleluja. Lasst uns aufsteigen und einfach ein Dankesopfer dem Herrn geben. Danke, Jesus. Warte.